Ich möchte ganz herzlich Danke sagen denen, die die Lieder ausgesucht haben. Ich weiß gar nicht, wer das war, Ingrid. Danke, dass ihr so Lieder ausgewählt habt, die so zu dem passen, was heute Morgen vor uns steht und was mir so auf dem Herzen liegt. Wir haben gerade gesungen: Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Alles, was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Und weiter heißt es: Herr, ich baue auf dich, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Darum soll es heute Morgen gehen. Und ich möchte, dass wir uns noch kurz Zeit nehmen zum Gebet. Wir stehen nochmal dazu auf. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort in Händen gegeben hast, dass wir es aufschlagen dürfen, darin deine Gedanken finden dürfen, dass du selbst dadurch zu unseren Herzen redest und uns ja belehren willst, uns kräftigen, uns stärken, erquicken möchtest für unseren Alltag mit dir. Danke dafür. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass du ja deine Worte selbst zu uns redest und dass unsere Herzen offen sind. Das möchte ich dich auch bitten für unsere Geschwister in Tittmoning. Herr Jesus, segne du, segne auch die Larissa beim Übersetzen und gib ihr auch dafür viel Kraft. Amen. Wer von euch hat schon mal einen König oder eine Königin gesehen? Mal die Hand hoch. Wer von euch hat schon mal im Fernsehen oder auf einer Illustrierten einen König oder eine Königin gesehen? Wer von euch hat schon mal eine König oder eine Königin begrüßt? Keiner? Hand hoch? Doch. Wer von euch hat schon mal einen König beherbergt? Keine Hand hoch. Warum ist es so? Sind Könige so unnahbar? Heute werden wir uns einen König anschauen, der bei dir wohnen möchte, der dich begrüßen möchte, den du begrüßen darfst. Und der bei dir Wohnung machen möchte, ja, der König in deinem Herzen sein will. Ich hoffe, wenn wir die Frage zum Schluss stellen, bei wem hat schon mal ein König gewohnt oder bei wem wohnt ein König, dass wir dann alle die Hand heben. Unser Text heute Morgen steht im Markus-Evangelium im Kapitel 11 ab Vers 1. Wer es mitlesen möchte: Markus 11, Vers 1, der Einzug des Messias Jesus in Jerusalem. Und als sie sich Jerusalem näherten, damit ist der Herr Jesus mit seinen Jüngern gemeint, und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger. Und er sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und alsbald werdet ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. Und so wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben aber Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in den Tempel und zog ein in Jerusalem und in den Tempel, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Wir kommen von Ostern her und haben heute die Geschichte vor uns, dass der Jesus in Jerusalem einzieht. Eine Begebenheit, die eigentlich vor Ostern geschehen ist. Das liegt daran, dass wir mit dem Markus-Evangelium vielleicht ein wenig zu spät begonnen haben. Jetzt passt das nicht so ganz. Aber ich denke, diese Begebenheit hat uns viel zu sagen, gerade wenn wir Ostern gefeiert haben und wissen, wen wir hier vor uns haben, nämlich den Herrn Jesus, der ans Kreuz geht. Markus nimmt uns mit in die letzte Woche des Herrn vor der Auferstehung. Die letzte Woche seines Wirkens hier auf der Erde hat begonnen. Der Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem, um sein Werk auf dieser Erde zu vollenden. Er befindet sich auf dem Weg ans Kreuz, wo er für die Errettung der ganzen Menschheit leiden wird. Leiden bis zum Tod. Sein Auftrag ist es ja, die Sünden der Welt auf sich zu laden und sie ans Kreuz zu tragen. Er weiß, dass er von dem Vater selbst dort an diesem Gerichtsort zur Sünde gemacht werden wird und dann das ganze Gericht Gottes über die Sünde der Menschheit, über die Sünde der Welt zu erleiden. Mit diesem Wissen im Herzen, da er ja allwissend war, macht er sich nun auf den Weg und zieht in das religiöse Zentrum des damaligen Volkes Gottes nach Jerusalem bis in den Tempel ein. Der Jesus zieht ein. Er zieht in die Stadt ein, wie es schon im Alten Testament von dem Propheten Jesaja vorhergesagt worden ist, als Gerechter, als Demütiger und als Retter. Für kurze Zeit bricht unter dem Volk Begeisterung aus. Doch nicht dauerhaft zieht die Menschen an, was gerecht und demütig ist. Die Heiligkeit des Messias, der dort einzieht, ihres Retters, beeindruckt sie wenig. Die Rettung, die sie begehren, ist nur von äußerer Art. Sie würden glücklich sein, wenn sie von dieser Herrschaft und Tyrannei der Römer befreit würden. Sie verlangt sie gar nicht danach, von ihren Sünden und den Fesseln daraus befreit zu werden. Ihr Hosianna galt dem erhofften Reich Davids auf dieser Erde, und da es nicht anbrach, verhallten ihre Rufe schon bald. Der Herr Jesus ging geradewegs auf den Kern der Sache zu, wie er es immer getan hat, wenn er über diese Erde ging und sich Menschen geoffenbart hat. Er ging auf den Kern der Sache zu, indem er in den Tempel eintritt. Der Tempel stand doch im Mittelpunkt der Beziehung des Volkes Gottes zu ihrem Gott. Der religiöse Zustand des Volkes offenbarte sich hier am deutlichsten. Das, was seine Wohnung bei den Menschen sein sollte, was er selbst als Zwölfjähriger als das Eigentum seines Vaters bezeichnet hatte, war eine Räuberhöhle geworden. Die Vorhallen waren gefüllt mit dem Treiben der Welt. Dort waren Händler und Wechsler und Verkäufer für die Opfertiere. Die Truppe, die gerade in Rumänien war, mein Sohn hat erzählt von den Märkten, wo die Tiere blöken und feilgeboten werden, Hühner und Schafe, da geht's laut und dreckig zu. Und so war es im Tempel. Der Jesus nahm dieses alles wahr und er betrachtete das alles, hieß es im letzten Vers. Johannes berichtet uns, dass der Jesus bereits am Anfang seines Wirkens nach der Hochzeit zu Kanaan, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte, bereits in den Tempel gekommen war und dort aufgeräumt hatte. Das erste Mal. Damals hatte der Eifer um sein Haus ihn dazu veranlasst, Stricke zusammenzuflechten zu einer Geißel und die Kaufleute aus dem Tempel zu vertreiben. Und nun, nach 3 Jahren, musste er feststellen, dass sich eigentlich gar nichts geändert hatte. Seine Wohnung bei den Menschen stand nicht bereit für ihn. Sie war gefüllt mit allerlei, ja, weltlichem Unrat, Dingen, die nicht zu ihm passten. Am folgenden Tag, so werden wir es nächste Woche lesen, wird er nochmal dorthin gehen und aufräumen müssen. Doch der Tag des Einzugs war schon weit vorgerückt und er geht mit seinen Jüngern aus dem Tempel hinaus, aus seinem Eigentum, aus seiner Wohnung, wo er ja gerade eingezogen ist, aus der Stadt Jerusalem hinaus nach Bethanien. Unser Text ist ja überschrieben, der Einzug des Messias Jesus in Jerusalem. Der Text ist recht einfach. Wir haben ihn, denke ich, alle verstanden. Und ich möchte ihn einmal anders betiteln heute Morgen und ihn nochmal vor unsere Augen stellen. Und zwar möchte ich ihn nennen, der Einzug des Erlösers, des Messias, des Retters in sein Eigentum, in dein und in mein Herz. 3 Dinge möchte ich aus dem Text so für uns herausgreifen und vor unsere Augen stellen. Als erstes den Herrn Jesus, als den, der einzieht damals in Jerusalem und auf der Suche nach einer Wohnung, nach einer Stätte ist, die ihm gehört, wo er bleiben kann. Der Jesus als der Einziehende oder als der, der eine Wohnung sucht. Das soll unser erster Schwerpunkt sein. Danach soll es gehen um die Reaktion der Menschen, als der Jesus dort auf dem Weg von Bethphage nach Jerusalem war und Menschen begegnete, wurden sie in der Entscheidung gestellt. Sie mussten sich überlegen, was tue ich? Ziehe ich die Jacke aus und breite sie auf dem Weg aus? Haue ich Äste von den Bäumen? Oder wie reagiere ich ihm gegenüber? Und dann wollen wir uns die Reaktion des Herrn Jesus anschauen auf diese Euphorie der Menschen und auf das, was er gesehen hat. Beginnen wir beim ersten Punkt. Der Jesus zieht ein. Der Jesus war ja schon mehrmals in Jerusalem gewesen. Weiß jemand, wie oft? Also es muss über 30 Mal gewesen sein. Denn bereits am 8. Tag nach seiner Geburt zur Beschneidung haben seine Eltern ihn in den Tempel gebracht, nach Jerusalem gebracht. Als dann jährlich das Passafest kam, berichtet die Bibel, dass Maria und Josef sich jährlich mit ihm nach Jerusalem begab. Also war er jedes Jahr da und kannte so die Gepflogenheiten. Und als er dann 12 Jahre alt war, da finden wir ihn im Tempel sitzen und diskutieren mit den Gelehrten der Stadt. Aber er hat sie nur besucht. Und jetzt legt Gottes Wort auf einmal einen Schwerpunkt in dieses Besuchen und redet von Einziehen. Einziehen tut doch jemand, der Wohnung machen will an einem Ort. Und der Jesus, er will Wohnung machen. Er will einnehmen das, was ihm eigentlich doch längst gehört. Und er will dort, wo er einzieht, das sein, was er ist, nämlich der König und der Messias. Als König und Herrscher will er in seine Stadt, in seinen Tempel einziehen. Die Suche nach einer Wohnung kennzeichnet seine gesamte Mission auf dieser Erde. Der Jesus war immer auf der Suche nach Wohnung. Diese Suche steht schon am Anfang seines Lebens, als seine Eltern zur Volkszählung gehen und Maria ihren ersten Sohn gebären möchte oder muss. Dort suchen die Eltern schon nach einem Raum und finden keinen Raum, wo sie ihn hinlegen können. Für Jesus war kein Raum in der Herberge. Das lesen wir in Lukas 2. Seinen Jüngern teilt er in Matthäus 8, Vers 20 mit: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Selbst als der Jesus stirbt, hängt man ihn an ein Kreuz. Und dort hängt er zwischen Himmel und Erde. Warum? Weil kein Platz auf dieser Erde für ihn war. Er hatte keine Wohnung. Im Johannesevangelium wird sein ganzes Leben, sein ganzer Auftrag, seine ganze Mission mit ganz wenigen treffenden Worten beschrieben. Dort heißt es: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war menschlich umschrieben, was der Jesus erleben musste, aber auch geistlich. Dennoch hat er nicht aufgehört, nach Orten zu suchen, wo er sich niederlassen könnte. Diese Orte sind allerdings keine Gebäude, keine Städte oder keine Tempel. Es sind Menschen, die in Liebe zu ihm ihr Herz öffnen und ihm glauben. Seinem Jünger Judas, nicht dem Judas Iskariot, sagte Jesus einmal in Johannes 14, Vers 23: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, der Vater und der Sohn, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Herr Jesus sucht Wohnung, auch damals auf dem Weg nach Jerusalem. Wie begibt sich der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt, der Messias, der König, der Herr, auf Wohnungssuche? Schauen wir in den Text. Als mittelloser Wanderlehrer zieht er mit seinen Jüngern durchs Land. Als der Plan Gottes es vorsieht, dass er als König in Jerusalem einziehen soll, besitzt er nichts. Weder königliche Kleider, noch Rösser, noch königliches Gefolge. Aber sein Leben ist gebunden an das Wort Gottes und an die Propheten. Und so erfüllt er in diesem Einzug in Jerusalem viele Dinge, die schon im Alten Testament vorhergesagt worden sind, auch für diesen Tag. Daniel zum Beispiel hat über diesen Tag gesagt, dass sich der Messias, der Fürst, dem Volk darstellen wird und nichts haben wird, keinen Besitz. In Daniel 9, Abvers 23 findet man das. Obwohl er der Schöpfer und der Herr über alles Leben ist, macht er sich so klein. Er nimmt die Stellung eines demütigen Dieners ein. Er reitet auf einem Eselsfüllen, welches er sich geborgt hatte. Als Sattel dienen ihm die Mäntel und Kleider seiner Jünger. Ihn als einziehenden König in Jerusalem und als Messias zu erkennen, das war schon recht schwierig. Dennoch haben die Menschen genau gewusst, wer da kommt, das ist der Messias, das ist der, der unser König sein will. Und sie haben ihn so begrüßt. Warum? Weil selbst sein Erscheinungsbild genau den bekannten Vorhersagen im Propheten Jesaja entsprach. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. So liest man es in Sacharja 9, Vers 9. Keine Herolde, keine Musikkapellen kündigen sein Kommen an. Auch wenn nie ein größerer Mensch über diese Erde gegangen ist als er, lässt er sich nicht nehmen, auf einem schwachen Eselsfüllen zu reiten. Schon in der Wahl und Beschaffung dieses Tieres sehen wir seine Schöpfervollmacht und seine Allwissenheit. Er sendet seine Jünger und sagt, holt dieses Tier, was dort angebunden ist. Und er weiß genau um die Umstände, die den Jüngern begegnet. Und er kann Vorhersagen treffen. Er wählt ein Tier zu seinem Dienst aus, was sonst niemand auswählen würde, auch niemand auswählen könnte. Es war das Füllen eines Esels, schwach, eigenwillig, ohne jede Erfahrung. Aber er, der das Tier zu seinem Dienst auserwählt, gibt diesem schwachen Füllen Kraft, Kraft, ihn zu tragen. Er beruhigt diesen ungebrochenen und ungestümen Geist eines Esels und er gibt ihm die Fähigkeit, sich von seinem Reiter auf dem Weg lenken zu lassen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so gesehen, wenn jemand auf ein ungerittenes Tier steigt und dann noch auf einen Esel? Das eignet sich nicht für den Einzug eines Königs. Aber der Herr Jesus, der Schöpfer, der kann diesen jungen Esel gebrauchen. Und ist dieser junge Esel nicht ein Vorbild für mich und für dich? Er beugt sich der Vollmacht seines Schöpfers. Ohne sich zu sträuben, folgt er. Welch ein demütiges Erscheinungsbild gibt unser Herr ab. Seine Demut ist aber nicht dabei nur gespielt oder geschauspielert. Nein, sie ist echt. Er ist kein König in großem Prunk, der seine Würde mit prächtigen Kleidern und großem Hof herausstellt. Die Würde des Herrn Jesus liegt in ihm, in seiner Person. Er braucht kein spezielles Outfit, damit man ihn erkennt. In dieser Welt heißt es doch, Kleider machen Leute, oder? Bei unserem Herrn Jesus ist es nicht so. Er muss nicht gemacht werden. Der Herr Jesus ist. Er ist der ewig Seiende. Nichts darf von seiner Herrlichkeit ablenken. Seine Herrlichkeit ist über den Prunk und alles, was wir in dieser Welt haben und uns anziehen können und womit wir uns schöner machen können, doch weit erhaben. Der einzige Aufzug, der ihm als Messias gerecht werden kann, ist ein Aufmarsch in Demut. Und nicht nur seine Demut ziert seine Würde, sondern auch seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit schmückt ihn. Er nimmt sich nicht einfach diesen Esel, den er geschaffen hat, sondern er borgt ihn sich aus. Er macht sich zum Bittsteller seiner Geschöpfe. Er macht sich zum Bedürftigen. Seine Jünger schickt er los und sagt, der Herr bedarf seiner oder der Herr braucht es. Er ist kein befehlender Herrscher, sondern er will dienender Retter, dienender Messias sein. So macht sich Jesus auf den Weg und will in sein Eigentum einziehen. Was ist eigentlich die Wohnung, die er sucht? Ist es der Palast, der seiner Größe angemessen ist? Ist es der prächtige Tempel? David, Salomo bei der Einweihung des Tempels und auch der Apostel Paulus in einer Rede hatten bereits erkannt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in einem Tempel, der mit Händen gemacht ist. So steht es in Apostelgeschichte 17, Vers 24. Aber wo wird er sich wohlfühlen? Welche Behausung ist für einen solchen König in Demut angemessen? Wo wird er sein Reich finden, in dem er wohnen und herrschen kann? In Jesaja 57, Vers 15 heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, jetzt passt's auf, und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit er den Geist der Gedemütigten belebt und das Herz der Zerschlagenen erquickt. Er will bei dem wohnen, der einen demütigen Geist hat und ein zerschlagenes Herz. Gibt es einen besseren Gast als solchen Heiland, der retten, dienen, heilen, erquicken will, wie man es hier im Jesaja liest? Aber die Frage bleibt, wird der Messias auf dem Eselsfüllen eine solche Wohnung finden? Wird er sie bei dir finden? Dieser Mann, der damals in Jerusalem einzog, fordert eine Reaktion von den Menschen, die ihm begegnen. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass es nicht nur positive Reaktionen auf seinen Einzug gab, sondern die Pharisäer fühlten sich gestört durch dieses Rufen und Lärmen der Jünger, Hosianna, dem, der da kommt. Und sie fordern den Messias auf, gib Befehl, dass die aufhören zu schreien. Und er sagt, wenn die aufhören zu schreien, werden die Steine schreien. Sie lehnten den Wohnungssuchenden, den Messias, ab, diese Pharisäer. Schauen wir uns nun die Reaktion der Menschen einfach ein bisschen genauer an. Und lernen wir davon. Wie haben die Menschen reagiert? Die Jünger ziehen ihre Oberkleider oder Mäntel aus und breiten sie über den Esel als Sattel aus. Die Volksmenge am Wegsrand folgt ihrem Beispiel. Manche legen ihre Mäntel wie einen roten Teppich auf dem Weg aus. Andere nehmen Zweige und bedecken den Staub der Erde damit, damit der König einziehen kann. Jeder gibt, was er kann. Seinen Besitz, seine Ehre, seine Stimme, um den einziehenden König zu ehren. Ja, die Menschen jubeln diesem König zu. Sie rufen Hosianna. Das bedeutet so viel wie, wir bitten, rette. Vielleicht haben sie sich an das Wort von Zacharja erinnert, dass der versprochene Erretter auf einem Eselsfüllen reiten würde. Ja, seinen Retter, den wollten sie, einen Retter von den römischen Unterdrückern. Sie zitieren sogar Psalm 118, Vers 26, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, sagen sie und erkennen damit an, dass Jesus doch der verheißene Messias ist, dass er von Gott kommt. Sie preisen das kommende Reich ihres Vaters David und dachten an das Königreich, das der Messias nun aufrichten würde. Sie hatten ihre eigene Vorstellung davon, wie die Rettung aussehen sollte. Aber Jesus war auf dem Weg ans Kreuz. Seine Rettung, die er bringen wollte, kostete ihn einen sehr hohen Preis. Sein eigenes Leben war doch die erforderliche Lösesumme. Sein eigenes Blut musste fließen, um das Lösegeld für die Menschheit zu zahlen. Nur so war es möglich, sie aus der Versklavung der Schuld und Sünde freizukaufen. Euphorische Rufe nach einem Befreier von der Knechtschaft Roms ließen ihn gleichgültig. Stimmungsmache, Das half ihm wenig. Er suchte einen Ort, in den er einziehen konnte. Er brauchte keine Fans. Er suchte nach geöffneten Herzen. Herzen, die ihm glauben, die ihn lieben und bei denen er als König und Retter vom Kreuz willkommen ist. Hat Jesus in dir solch ein geöffnetes Herz finden können? Auch heute noch sucht er Wohnung bei Menschen. Noch immer will er sein Reich bauen und er baut es in Menschen und er vergrößert das Reich Gottes, indem dass er von Menschen Besitz ergreift. Wir beten doch alle gerne des Vaterunser. Und eines der ersten Bitten dort heißt, dein Reich komme. Bitten wir nur ihn das? Oder sind wir auch bereit, unsere Herzen zu öffnen, damit sein Reich kommen kann, damit er einziehen kann und König sein kann? Der Jesus weiß, dass prächtige Gebäude für ihn nicht geeignet sind. Kann es sein, dass er vielleicht gerade jetzt an dir vorüberzieht und dich bittet, ihm das zu geben, was ihm schon längst zusteht? Man kann ihn leicht überhören und leicht übersehen. Auch heute ist er nicht in prunkvollem Gewand und mit lautem Umzug unterwegs, um Menschen für sich zu gewinnen. Er ist demütig und leise unterwegs. Aber wenn man genau hinschaut, dann kann man den Herrn Jesus sehr gut erkennen. Und wenn man ihn erkannt hat, ist eine Antwort erforderlich. Wie begegnest du ihm? Findest du ihn vielleicht gut? Bist begeistert von ihm? Oder wirst du ihm geben, was er möchte, wonach er sich sehnt? Eine Wohnung in deinem Herzen. Eine saubere, aufgeräumte Wohnung. Eine Wohnung, in der nicht Händler und Räuber und alles Mögliche sich niedergelassen haben. Sehnsucht nach Geld, nach Anerkennung, Hobbys, Spiele, Fernsehen und was es da alles gibt, findet er bei dir so eine Wohnung, wie er sie möchte. Der Jesus zieht in Jerusalem ein und auch er reagiert auf die Rufe und auf die Volksmenge. Und auf den Ort, der für ihn eigentlich da sein soll. Wie reagiert der König? Wie reagiert der Herr Jesus? Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Im Lukas-Evangelium lesen wir eben, was ich erzählt hatte, dass die Pharisäer sich an dem Rufen stören und möchten, dass der Herr Jesus dieses Rufen unterbindet. Und der Herr Jesus sagt, wenn die Leute nicht rufen werden, dann werden die Steine schreien. Der Herr Jesus nimmt dieses Lob, was ihm von der Volksmenge gebracht wird, an. Und er nimmt es, weil es ihm gebührt. Er ist wirklich der Retter. Aber ist er zufrieden über die Reaktion derer, bei denen er eigentlich einziehen möchte? Hat er bekommen, was er suchte damals in Jerusalem? Hat er einen Königsthron gefunden, eine Wohnung für sich selbst? Hat er die gefunden, die nicht nur ihre Habe und die Palmzweige vor ihm niederwerfen, sondern die sich selbst vor ihm niederwerfen und ihn als König anerkennen? Waren Menschen da, die ihn als ihren Retter gepriesen haben? So gelangte Herr Jesus in die Stadt, in den Tempel, wo er eine kleine Zeit verweilt und sich umsieht. Er sagt eigentlich nichts. Aber leider lesen wir, dass es, nachdem er alles betrachtet hatte, mit den Zwölfen am Abend hinaus nach Bethanien geht. Ist das nicht sonderbar? Welcher König verlässt die Stadt zur Nacht, in die er gerade triumphal eingezogen ist? Unser Herr scheint nicht gefunden zu haben, was er gesucht hat. Er suchte nicht nach einer jubelnden Volksmenge, nach großen Worten oder großen Spenden, die vor ihm niedergelegt werden. Er sucht Herzen, in denen er willkommen ist. Er sucht nach zerschlagenen Herzen, nach Herzen, die einen Retter für ihre Sündennot brauchen. Er sucht Herzen, die ihm glauben. In diese Herzen wird er und der Vater einziehen und Wohnung machen. Findet er nur große Worte, Anerkennung oder sogar vielleicht auch gute Taten noch, wird er sich zur Nacht nach einer anderen Schlafstätte umschauen. Damals in Jerusalem, da zog er nach Bethanien. Dort fand er Menschen, die ihn liebten, Menschen, die wir auch kennen. Da fand er die Maria und die Martha, die ihm zuhörten und ihm dienten. Da fand er ihren Bruder, den Lazarus, den er auferweckt hatte und den er sehr lieb hatte. Dort befand sich auch das Haus von Simon, dem Aussätzigen, den er geheilt hatte. Und in dem Haus von dem Simon würde er 3 Tage später, wir befinden uns jetzt am Sonntag, auch in der Geschichte, mittwochs, würde er dort von einer Frau gesalbt werden, zu seinem Begräbnis schon. Menschen begegneten ihm in Bethanien, die genau das hatten, was er suchte. Bei diesen Menschen fand er die Herzen, wo er sich niederlassen konnte. Es ist für unseren Herrn nicht wichtig, wo er diese Menschen findet. Ob im prächtigen Jerusalem, mit dem prunkvollen Tempel, oder ob in einem einfachen Dorf, vielleicht in Rumänien oder hier auf dem Lande oder dort in Jerusalem. Und dieses Dorf heißt dann noch Bethanien, was übersetzt Armenhaus heißt. Wo der Herr Jesus wohnt und wo er einzieht, ist Reich Gottes. Was geschieht in einer Stadt, wo der Herr Jesus keine bleibende Wohnung findet? Denken wir an Jerusalem. Was ist mit Jerusalem geschehen, nachdem der Herr Jesus dort ausziehen musste? Jerusalem wurde 70 nach Christus vollständig zerstört. Auch der Tempel, nur ein blanker Platz blieb zurück. Und die Bewohner von Jerusalem wurden zerstreut. Was wird einen Menschen erwartet? Was wird einen Menschen erwarten, in dessen Herz kein Raum für den Retter ist? Auch auf ihn wartet Zerstörung, wartet die Hölle, sagt die Bibel, warten Qualen. Wir kommen doch gerade von Ostern her. Und wir haben am vergangenen Wochenende ausführlich angeschaut, was unser Heiland am Kreuz für uns getan hat und wie er auferstanden ist, wie er die Rettung für uns erwirkt hat. Und heute stellt sich uns die Frage, wollen wir diesen Retter? Wollen wir diesen Messias, der da kommt? Oder wollen wir eine Rettung, so wie wir es uns vorstellen, nach unseren Gedanken und Maßstäben? Wollen wir vielleicht nur Rettung für unsere finanzielle Situation, für unsere Arbeitssituation, für unsere familiäre oder was auch immer, unsere gesundheitliche Situation? Jesus hat Rettung vollbracht, eine Rettung, wie wir sie wirklich brauchen. Er steht heute vor uns und bietet sie uns an. Was machen wir mit diesem einziehenden Retter? Mit seinem Angebot. Vielleicht hat der Herr Jesus schon längst in deinem und meinem Herzen Wohnung bezogen. Ja, ich kann davon berichten. Aber eine Frage hat sich mir gestellt und auch die möchte ich dir stellen. Als der Jesus in den Tempel einzog, der ihm gehörte, der sein Eigentum war, da waren da plötzlich andere Sachen, die sich breit gemacht hatten. Händler und Wechsler. Und ich habe mich gefragt, gibt es sie auch in meinem Herzen? Ist seine Wohnung frei für ihn? Darf er sie gestalten in meinem Herzen, wie er möchte? Ich möchte euch Mut machen, räumt auf, damit er einziehen kann, damit er König und Retter sein kann. Erinnern wir uns nochmal an die Stelle von Jesaja, wo der Herr Jesus in diese zerschlagenen und gedemütigten Herzen wohnen will. Da sagt er will den Geist der Gedemütigten beleben und das Herz der Zerschlagenen erquicken. Ich wünsche mir, dass dieser König, der so demütig ist und der so heilend und so wohltuend für uns ist, genau diesen Raum in uns findet, der ihm zusteht, damit er einziehen kann und nicht am Abend wieder ausziehen muss, sondern dass er bleibende Wohnung findet. Amen.